Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der brutale Krieg in der Ukraine, jetzt die gesprengte Staumauer und die verheerenden Überschwemmungen. Wir sprechen gleich darüber, welche Kulturgüter im Süden der Ukraine bei Cherson gefährdet sind. Dann erinnern wir an die Künstlerin Françoise Gillot, die selbstbewusste Partnerin von Pablo Picasso, die erfolgreiche Künstlerin. Sie ist hochbetagt, im Alter von 101 Jahr gestorben. Und wir hören, wie das heutige Konzert der Rockband Rammstein in München von den Fans aufgenommen wurde, nach den schweren Vorwürfen gegen den Frontmann Till Lindemann. Wer je den Bodensee gesehen hat, die Größe dieses schwäbischen Meeres, wie es auch genannt wird, der kann vielleicht ermessen, was es bedeutet, dass jetzt in der Ukraine der Kachowka-Stausee ausläuft. Er ist etwa viermal so groß wie der Bodensee, hat allerdings nicht die Tiefe und also etwas weniger Wasser, aber natürlich selbstverständlich genug Wasser, um Menschen zu töten, Tiere zu töten, unermessliche Schäden zu verursachen. Wir haben die Bilder der Überschwemmungen gesehen. Entscheidend ist das Leid der Menschen, die Angst haben um ihr Leben, deren Existenz von den Wassermassen mitgerissen wurde. Wir wollen jetzt nach den möglichen Schäden an Kulturgütern fragen und am Telefon ist Kilian Heck. Er ist Kunsthistoriker, Professor an der Universität in Greifswald und Ukraine-Beauftragte des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte. Herr Heck, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben heute an einer Zoom-Konferenz mit Ukrainerinnen teilgenommen, die die Kultur in dieser Region kennen. Von welchen Schäden wurde denn da berichtet?
Ja, ganz verschiedene Schäden. Man muss dazu sagen, dass im Moment das linke Ufer besonders kritisch ist. Das ist das russisch besetzte Ufer oder das Gebiet, was durch Russen besetzt ist. Und das hat im Moment das Problem, dass wir überhaupt nicht über die Schäden genau Bescheid wissen. Während das rechte Ufer, das Dnipro, das ukrainisch bewohnt ist, zur Ukraine gehört, wie auch natürlich das andere Ufer, natürlich sehr viel besser in der Schadensbilanz zu erfassen ist. Insgesamt muss man sagen, dass 20%, das hört sich zunächst einmal wenig an, des Gebietes um Cherson überschwemmt ist, aber dass die Schäden im Einzelnen doch ganz erheblich sind.
Welche Kulturdenkmäler, Kulturgüter gibt es denn da? Also es gibt natürlich bewegliche Kulturgüter, aber auch welche, die man nicht einfach retten kann, die man nicht einfach in Sicherheit bringen kann.
Genau, also ganz unterschiedliche. Zum Beispiel ist in der Region ein wichtiges archäologisches Kulturgut, die Kurgane, die aus der Skythenzeit stammen. Die Ukraine ist ja eine ganz besondere, bedeutende Fundstätte der skythischen Kultur. Und diese Kurgane, also Grabhügel, sind zu hundertfachen Exemplaren dort vertreten und ganz viele davon sind im Moment überschwemmt. Das wissen wir also auch aus der heutigen Zoom-Sitzung. Es ist aber zum Beispiel auch die älteste griechische Ansiedlung, die es in diesem Gebiet gibt, aktuell überschwemmt. Weitere Beispiele wären aber auch aus dem 20. Jahrhundert das Haus der Künstlerin Polina Rajko. Das ist eine Künstlerin der sogenannten naiven Malerei. Das ist ein Haus, was komplett mit Fresken dieser Künstlerin ausgestattet ist. Auch dieses Haus ist überschwemmt. Also Sie sehen, aus allen verschiedenen kulturellen Epochen ist im Moment eine Schadenbilanz zu konstatieren. Nicht zuletzt übrigens die Brücke selber. Also der Staudamm selber ist ein Denkmal aus dem 19. Jahrhundert und die Ukraine hat, beziehungsweise die Vertreterinnen der Region haben heute beim ukrainischen Kultusministerium beantragt, dass der Kachowka-Staudamm als nationales Kulturdenkmal erklärt wird.
Wenn jetzt Kulturgüter gefährdet sind, dann sind die vielleicht noch nicht verloren. Kann man das denn schon überhaupt abschätzen? Sie haben gesagt, die sind überflutet, das ist auch völlig naheliegend. Also man muss einfach jetzt auch unter Umständen einfach warten, bis das Wasser abgeflossen ist?
Ja, es ist wohl auch noch eine Stauseeproblematik, etwas nördlicher. Da werden wohl auch erst in den kommenden Tagen Schäden erwartet durch Rückflutung. Das ist im Einzelnen im Moment noch schwer ermittelbar. Vielleicht lassen Sie mich noch ein wichtiges Kulturdenkmal oder auch Naturdenkmal nennen. Das ist das Reservat von Kochtitsa. Das ist eine Insel ganz in der Nähe der Stadt Saporischschja. Eigentlich gehört sie zur Stadt Saporischschja, die uns bekannt ist durch das Atomkraftwerk. Ja. Und diese Insel ist ein Natur- und Denkmalreservat. Die hat eben auch skythische archäologische Stätten. Sie birgt aber auch zum Beispiel das Zentrum der Kosakenkultur der Ukraine, also auch Bauten vor allen Dingen des 17. Jahrhunderts, die im Moment auch bedroht sind. Diese Insel ist auch zum großen Teil seit gestern überschwemmt. Und sie ist für die Ukraine ein besonders identitätsbildendes Denkmal.
Sie haben regelmäßig solche Zoom-Konferenzen mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Wie haben die denn heute, ja, nach diesem Vorfall gestern reagiert? In welcher Stimmung waren die da? Wie haben die sich ausgedrückt?
Ja, das ist immer eine Mischung aus Tapferkeit, unglaublicher Entschlossenheit zu kämpfen. Keiner zweifelt daran, dass die Ukraine siegreich sein wird. Und natürlich gleichzeitig tiefer Verzweiflung. Die kämpfen buchstäblich gegen die Fluten und müssen tagtäglich versuchen, die Dinge zu retten, die sie retten können. Man muss dazu sagen, also auch die Kolleginnen aus dem Museum in Saporischschja, die heute auch berichtet haben, sind nur 35 Kilometer von der Front entfernt. Mhm. 70% dieses Oblast Saporischschja, der ja auch völkerrechtswidrig von Russland annektiert wurde, ist einer dieser 4 Oblaste, die annektiert wurden oder versucht wurden zu annektieren. 70% des Gebietes sind russisch besetzt, 30% nicht, die Stadt Saporischschja selber auch nicht. Und dort finden Einschläge statt, Raketeneinschläge kommen dorthin und die Kolleginnen kämpfen sozusagen jetzt im Moment gegen 2 Probleme, gegen die Fluten und gegen den nach wie vor jeden Tag dort stattfindenden Beschuss.
Wir haben hier im Fazit gerade auch zu Beginn dieses russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehrfach darüber berichtet hier. Ja, welche Möglichkeiten es denn gibt oder gab, Kulturgüter zu retten, zu sichern, auch mit Hilfe internationaler Institutionen. Und da wurde ja auch von Deutschland aus sehr viel ziemlich schnell auch gemacht. Eine Taskforce wurde eingerichtet. Ist denn jetzt irgendeine Idee im Raum, wie zum Beispiel Kräfte aus Deutschland auch helfen können? Oder gilt es einfach mal abzuwarten und mal, ja, erstmal eine Bilanz zu ziehen der Schäden, die vorliegen?
Also wir konnten im vergangenen Jahr als Ukraine Art Aid Center, wir sind eine NGO, doch erhebliches beitragen zur Kulturgutrettung. Es sind über 600 kulturelle Stätten gewesen, Bibliotheken, Archive, Museen, auch Theater in der Ukraine, die wir mit Hilfsmaterialien, Entfeuchtungsgeräten, Notstromgeneratoren, Verpackungsmaterial und so weiter beliefern könnten. In diesem Jahr konnten wir noch nicht so sehr viel helfen, weil wir immer noch warten auf mündlich zugesagtes Geld seitens des Auswärtigen Amtes. Wir hoffen sehr, dass es in den nächsten Wochen eintrifft. Die aktuelle Lage zeigt einmal mehr, wie dringend notwendig das ist. Und dann könnten wir wieder loslegen, denn zum Beispiel das Museum Saporischschja hat von uns auch schon Hilfsmaterialien wie Generatoren und Entfeuchtungsgeräte bekommen. Auch an anderen Stellen, zum Beispiel das Museum in Bachmut, also der Ort, der ja jetzt sozusagen komplett zerstört ist, konnte mit Materialien von Ukraine Art Aid Center einige Objekte zumindest retten. Also es ist wirklich gut angebrachtes Geld, wenn wir der Ukraine auf kulturellem Gebiet helfen können. Und das wird auch sehr, sehr wahrgenommen dort, denn die Kultur, ich habe jetzt ja eben ein paar Beispiele genannt, das ist sozusagen die DNA des Landes.
Also ein ganz klarer Appell auch an die deutsche Kulturpolitik, Geld zur Verfügung zu stellen, das versprochene Geld.
Unbedingt und bald.
Die Schäden im Süden der Ukraine durch die massiven Überschwemmungen, die Gefährdungen für die Menschen und die Tiere. Wir haben gesprochen über die Kulturgüter, die dort bedroht sind, mit Kilian Heck. Der Kunsthistoriker ist der Ukraine-Beauftragte des Deutschen Verbands für Kunstgeschichte. Herr Heck, Dankeschön.
Gerne, auf Wiederhören.
Im Alter von 101 Jahren ist die französische Malerin Françoise Gillot gestorben. Sie war die langjährige Partnerin von Pablo Picasso und diese Beziehung war, das hat sie einmal gesagt, eine Katastrophe, aber eine wunderschöne. Gestärkt ist sie aus dieser Katastrophe herausgegangen, eine resolute, selbstbewusste Frau und eine bedeutende Künstlerin. Was sie bewegt hat, das möchte ich nun von der Kunstkritikerin Rosemaria Grob erfahren. Sie ist zugeschaltet. Frau Grob, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Selbstverständlich müssen wir dieses Gespräch mit der Beziehung Gillot-Picasso beginnen. Ein Altersunterschied von 40 Jahren. Wie sind sich denn die beiden begegnet?
Ja, sie sind sich begegnet in einem Restaurant 1943, also im Krieg, das Picasso oft frequentiert hat. Das heißt, Le Catalan gibt es heute nicht mehr. Da war sie mit einer Freundin und er kam an den Tisch und weil er neugierig auf die schönen jungen Frauen war und hat ihnen Kirschen angeboten. Und die beiden haben ihm dann gesagt, dass sie Malerinnen sind. Also das war sie damals schon, worauf Picasso in Gelächter ausgebrochen ist und gesagt hat, Mädchen, die so aussehen, können keine Malerinnen sein. Voilà.
Das war 1943, muss man sich vorstellen. 1943, Paris von den Nazis besetzt. Hat das irgendeine Rolle gespielt für das weitere Kennenlernen?
Die haben sich dann erst mal gesehen und sozusagen gegenseitig abgetastet. Picasso hatte natürlich auch mit dieser Besatzung zu tun. Das schildert François Sulot auch in ihrem Buch. Es kamen immer wieder deutsche Besatzer im Atelier vorbei. Es ist ihm am Ende nichts passiert, aber er hatte natürlich auch Angst und war in Angst wie alle. Also bis 1944, bis Paris befreit wurde.
Sie, eine junge Künstlerin, eher der berühmte Picasso. Wie hat sich das denn auf Ihre künstlerische Arbeit ausgewirkt?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen mit wenigen Worten. Also François Gillot, fange ich mal so an, hatte schon als kleines Mädchen beschlossen, Künstlerin zu sein. Also sie wollte das. Und wenn sie was beschlossen hatte, dann ist das auch so geschehen. Gegen Widerstände ihres Vaters, er hat zunächst mal dann Jura und Literatur studiert, hat sich aber dann 1941 bereits an der Académie Julien in Paris, also dieser berühmten Ausbildungsstätte, damals eingeschrieben, auf der zuvor auch Matisse war. Und Picasso hat zunächst mal, ich sag mal so, ein bisschen so getan, als wolle er ihr noch was Neues zeigen. Aber sie ist eigentlich immer bei ihrem Stil auch geblieben. Sie hat sich nicht wirklich ganz und total von ihm vereinnahmen lassen. Persönlich dann schon. Sie ist 1946 mit ihm zusammengezogen. Aber zunächst einmal ist sie da mit ihrer künstlerischen Entwicklung nicht so weitergekommen, wie sie sich vorgestellt hatte.
Wie kann man denn ihren Stil beschreiben, Frau Grob?
Ach, das ist nicht einfach zu sagen. Also zunächst mal, natürlich ist da der Einfluss Picassos, aber wer in dieser Zeit war nicht beeinflusst von Picasso? Und sie war ihm ja sehr nah. Aber ich würde sagen, dass sie deutlich näher ihr in ihrer Kunst dann später, auch die in der späteren Zeit, Matisse war, Henri Matisse, Picassos großem Gegenspieler, Rivalen und spätem Freund dann. Also, und dessen Umgang, dessen phänomenaler Umgang mit Farbe, da hat sie sehr viel davon, glaube ich, übernehmen können. Das lag aber an ihrem eigenen wirklich großartigen Gefühl, würde ich sagen, für die Kombination von Farben, für die Korrespondenzen von Farben auf auch großen Leinwänden, die sie wirklich großartig zum Klingen bringen konnte, sage ich mal.
Françoise Gillot, eine starke Frau, eine selbstbewusste Frau. Sie haben es auch geschildert schon, Frau Grob. Er, Picasso, hat sie auch gemalt. Wie spiegelt sich das wider, diese doch sehr resolute Frau?
Naja, er hat sie zunächst sehr verehrt. Er war sicher sehr verliebt in sie. Er hat sie als diese berühmte Femme Fleur, also ganz verwandelt in eine Blume, gemalt zum Beispiel. Er hat wunderschöne Bildnisse von ihr geschaffen, die auch ganz bekannt geworden sind, Grafiken, und hat sie eigentlich nie wirklich zerstört. Also er hat sie heil gelassen in seiner Kunst. Er war sicher auch von ihr inspiriert in seiner Kunst. Das kann man sehen an diesen Werken, die er in der Zeit mit ihr geschaffen hat, auch zum Beispiel an den Keramiken, mit denen er damals angefangen hat, in Südfrankreich, in Valoris, wo die ja lebten, die sicher auf ihren Einfluss auch zurückgegangen sind.
Dann die Trennung 1953, die Trennung, die ging von ihr aus. Sie nimmt die beiden Kinder auch mit zurück nach Paris. So etwas hatte Picasso ja zuvor bei seinen vielen Affären wirklich noch nicht erlebt. Wie hat er darauf reagiert? Wie ist er damit umgegangen?
Sagen wir mal schlecht und unsouverän, auch wie auch anders. Ne? Damit hatte er nicht gerechnet. Der berühmte Satz, ein Mann wie Picasso verlässt man nicht, der ist ja, hat ja die Runde gemacht, sie hat das anders gesehen. Und er war dann auch zum Teil, sagen wir, unfreundlich. Sie schreibt zum Beispiel in ihrem berühmten Buch Leben mit Picasso, dass er seinen langjährigen Galeristen Henri Kahnweiler dahingehend beeinflusst hat, vorsichtig formuliert, sie aus der Galerie Louis Leris zu entfernen, wo sie nämlich mittlerweile auch begonnen hatte auszustellen und durchaus mit Erfolg.
Und er hat also versucht, insgesamt seinen Einfluss geltend zu machen in der Kunstszene, ja, ihren Einfluss oder ihren Erfolg zurückzudrängen. Aber sie hatte trotzdem Erfolg nach dieser Trennung. Wie ist ihr das gelungen?
Ja, sie ist eben dann weggegangen, zunächst nach Paris, und hat sich wieder ganz den Kindern, aber auch ihrer Arbeit gewidmet als Künstlerin. Sie hat, da ist dann eine kurze Ehe eingegangen mit einem Jugendfreund, aus der ihre dritte Tochter Aurelia stammt. Die trennten sich aber dann, und dann war sie praktisch ganz freigesetzt, ist über bekannte Freunde nach Amerika gekommen, in die Vereinigten Staaten, nach Kalifornien. Dort ist sie dann auch ganz lange geblieben, weil sie dort Jonathan Salk kennengelernt hat, wissen Sie vielleicht auch, den Erfinder der Polio-Impfung, den berühmten. Und ihn hat sie dann geheiratet in zweiter Ehe und er hat sie wirklich ihrer Wege gehen lassen. Die haben also sich gegenseitig aufs Positivste beeinflusst. Sie hat mit ihm gelebt bis zu seinem Tod und begann dann in den USA wirklich Karriere zu machen, noch bevor sie in Europa bekannt wurde. Da war eben immer noch dieser Schatten Picassos auch.
Und immer sehr produktiv, auch bis ins hohe Alter.
So heißt das ja und so kann man es auch sehen. Es gibt ein großes Werk, was bis 2000 mindestens reicht, also mit ihren Arbeiten. Und da kann man sehen, wie produktiv sie gewesen ist und wie vielseitig auch. Also sie konnte auch aquarellieren, sie konnte zeichnen. Sie konnte zwischen Abstraktion und Figürlichkeit wechseln oder die beiden Dinge verbinden. Also sie war wirklich flexibel und großartig. Ja, ihre Werke sind inzwischen in wirklich wichtigen Museen, also im Metropolitan Museum,
Museum
of Modern. Sie gehört zu den wenigen zeitgenössischen Künstlerinnen, die die berühmte 1-Million-Dollar-Marke geknackt haben mit zwei Werken im 2021, also noch zu ihren Lebzeiten. Also auch der Kunstmarkt begann sie anzuerkennen.
Im Alter von 101 Jahren ist die Malerin Françoise Gillot gestorben. Rosemaria Gropp hat an sie erinnert, an die Künstlerin. Frau Gropp, ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich auch.
Heute ist Mittwoch und das bedeutet hier in Fazit, wir stellen zwei neue Filme vor, die morgen in die Kinos kommen. Über zwei Filme werden wir jetzt sprechen, die auf ganz unterschiedliche Weise das Genre des Thrillers bedienen. Beginnen wir mit der gleichnamigen Verfilmung des Sachbuchs How to Blow Up a Pipeline von Andreas Malm. Der Schwede ist Humanökologe und plädiert in seinem Film für eine kontrollierte politische Gewalt gegen fossile Energien. Und er wirft die Frage auf, warum sich Klimaaktivisten angesichts der zunehmenden Naturkatastrophen noch nicht radikalisiert haben. Wie aus diesem sehr aktuellen Stoff, diesen sehr brisanten Fragen ein Film entstehen kann, das wird uns nun Anke Lewicke erklären. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es geht, wenn ich das richtig verstehe, ohne den Film zu kennen, um die Frage nach der Wahl der Mittel. Also welche Pipeline soll denn überhaupt in die Luft gesprengt werden?
Ja, es handelt sich um eine Ölpipeline in Texas. Die soll in die Luft gejagt werden. Sie geht so durch eine wüstenähnliche Landschaft, wirkt wie ein Fremdkörper. Und mit dieser Explosion will man Aufmerksamkeit der Regen, aber auch einen kapitalistischen Kreislauf durchbrechen. Und es sind hier 8 junge Menschen am Werk, also zumeist junge Menschen, die schon länger Klimaaktivistinnen, Klimaaktivisten sind, die sich aber mit ihren Forderungen nicht wahrgenommen fühlen. Und man ist dann immer bei Diskussionen dabei, wie man jetzt weiter vorgeht. Also die eine sagt eben, man muss jetzt endlich mal anfangen, das System anzugreifen, weil andere Lösungen können gar nicht mehr gefunden werden.
Look, nobody's saying divestment's going to solve everything, but it is a big step in the right direction.
Which would be great if we still had time, but by the time any market solution does shit, billions of people will be dead from climate disasters.
We all want faster change, but these are huge systems that change incrementally.
Right, so act outside of the system. We need to start attacking the things that are killing us. We can take more drastic action.
Ja, also wir haben eben keine Zeit mehr. Es muss was gemacht werden. Und was muss nun gemacht werden? Also da geht es wirklich eben, welche radikalen und drastischen Mittel man einschlägt. Und das sind ja Diskussionen, die wir nicht erst seit der letzten Generation haben. Und Daniel Goldhaber, der Regisseur, wählt dafür eben Öko-Thriller, weil es ihm ja doch auch um das Verhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie geht. Und gleichzeitig ist sein Film auch ein sogenanntes Heist-Movie. Also das heißt, wir sind live dabei, wie alles vorbereitet wird bei jedem Schritt. Wir werden also zur Zeugin und zum Zeugen.
Warum hat sich jetzt der Regisseur Malm für diese Form des Heist-Movies, des Heist-Thrillers entschieden in diesem Öko-Stoff?
Ja, weil er vielleicht dadurch nicht den moralischen Zeigefinger heben muss, weil dadurch natürlich auch Thriller-Elemente mit reinkommen, also ein bisschen Kinospannung, Unterhaltung. Und bei diesem Genre geht es auch darum, dass wir natürlich während der Vorbereitung die ganzen Beteiligten kennenlernen. Und das wird hier ganz interessant gemacht. Also wir bekommen nämlich die Biografien so einzeln in Rückblenden vorgeführt und zwar dann immer, wenn es spannend wird. Also die müssen natürlich mit explosiven Sachen auch umgehen. Da knallt es auch mal und man will wissen, was passiert ist. Und dann kommt aber eine Rückblende. Und so lernen wir eben diese ganzen jungen Männer und Frauen kennen. Die Anführerin hat ihre Mutter während einer Hitzewelle verloren. Da ist ein indigener Amerikaner dabei, der einfach mit ansehen muss, was aus seinem Land wurde. Das geht auch um Farmer, denen einfach das Land für diese Ölsachen weggenommen wurden. Also das sind alles Leute, deren Motivation wir ganz gut nachvollziehen können. Und dadurch, weil wir uns mit denen auseinandersetzen müssen, verlässt der Film auch eine Komfortzone. Also der agitiert uns nicht, aber er fordert uns doch schon auf, Stellung zu beziehen und auch mal überlegen, wo unsere Verantwortung eigentlich ist. Und das als Genre hinzubekommen, ist, finde ich, schon eine gute Gratwanderung.
Und dieser Film, der spielt in der Gegenwart oder in der Zukunft?
Der spielt heutzutage, also genau aktueller könnte er nicht sein.
How to Blow Up a Pipeline von Andreas Malm, dem schwedischen Regisseur. Kommen wir zum nächsten Film. Angekündigt wird der Film Medusa Deluxe von Thomas Hardiman als Krimikomödie nach der Machart von Who Done It. Wer war der Täter also? Die Handlung, die klingt einigermaßen schrill. Während eines Friseurwettbewerbs wird einer der Teilnehmer tot aufgefunden. Er wurde skalpiert. Mit was für einem Werk bekommen wir es denn hier zu tun, Frau Liebeke?
Ja, ich würde mal sagen, das Wort schrill ist schon ganz gut gesagt oder auch abgefahren. Man könnte auch von Camp sprechen, so im Sinne von Susan Sontag, weil es hier doch so um eine stilisierte Übertreibung geht. Und diese ganzen Frisuren, die man da so sieht, die haben schon so ihre Extravaganz. Also sie sind so schillernd, regenbogenfarben, sie sind asymmetrisch, Locken in allen Varianten. Und man muss sagen, die Macher und Macherinnen, das sind auch ganz schöne Diven oder Halbgötter, die sich so auch ihren Auftritt verschaffen. Also da hört man gerne zu und die fragen sich dann, ja, wer war denn der Mörder? Verdächtigen sich gegenseitig und dann haben sie aber auch noch Konkurrenzkämpfe, die so bissig sind, dass das so eine Freude ist, daran teilzunehmen. Also da erklärt Cleve einer anderen Kollegin, das, was du machst, ist so sinngemäß eigentlich keine Kunst.
You really think that?
I know it. Look, I'm not being funny, Divine, but what you do is average. You're an okay hairdresser, better than some, but there's another level. Did you see the pastel highlights in my fontange?
Ja, und man muss sagen, und das, was Cleve da macht, das lässt sich wirklich sehen. Ihr Model trägt so eine 50 cm hohe Haarhaube, wie man sie so im 17. Jahrhundert gerne am Hof hatte. Da ist dann ein Segelschiff mit eingeflochten. Also das ist schon ganz gut. Und nun will der Regisseur bei seinem Film auch einen besonderen Look verpassen. Und deshalb ist er weitgehend in einer Einstellung gedreht. Also das kennen wir ja zum Beispiel aus Sebastian Schippers Berlin-Film Victoria oder aus Alfred Hitchcocks Klassiker Rope.
Und ist denn dieses Drehen in einer einzigen Einstellung, also ohne Schnitt, hat das einen dramaturgischen Sinn oder ist das ja eine formale Spielerei?
Ja, ich würde mal sagen, das ist so beides. Also man ist bei diesen Konkurrenzkämpfen wirklich live dabei, wenn die Kamera dann so hin und her schwenkt, eben von einem Gesicht zum anderen. Da ist man schon mittendrin und es gibt auch immer wieder so Gänge durch dieses unwirtliche Gebäude. Dann hört man die Schritte so hallen. Man geht dann auch wirklich 3 Etagen hoch. Hoch und runter. Man hat immer Angst, oh, der Mörder könnte ja irgendwo noch so sein. Beim 10. Gang hat man das aber dann irgendwann auch verstanden. Aber es ist dann auch mal toll, wenn eben das Model mit dieser hohen Perücke in seinem dunklen Gang verschwindet und dann das Segelschiff nur noch leuchtet. Also das ist ein ganz schöner Effekt und insgesamt ist da viel La pour La einfach am Werk. Aber ich muss schon sagen, dafür, dass ein Film in fast nur einer Einstellung gedreht wurde, hat es schon eine schöne Ironie, dass man eigentlich ständig eine Schere klappern hört.
Medusa Deluxe von Thomas Hardiman. 2 neue Filme ab morgen in den Kinos, vorgestellt von Anke Lewicke. Besten Dank. Guten Abend.
Tschüss, guten Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Europas größtes Digitalfestival Republika ist am Abend in Berlin zu Ende gegangen. 3 Tage lang diskutierten Fachleute über gesellschaftliche Themen wie Netzpolitik, Klima, Popkultur oder auch Beutekunst. Im Mittelpunkt stand das Thema Cash, also alles rund ums Geld. Im Fokus standen aber auch die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und künstliche Intelligenzen wie der Bot ChatGPT. Jenny Barke.
Tenor der Digitalexpertinnen und Experten, die KI bietet große Potenziale, wird derzeit aber etwas zu stark gehypt. Dennoch forderten viele geladene Gäste aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Netzpolitik, für die rasante Entwicklung von KI Regularien zu schaffen, am besten EU-weit. Einig waren sie sich dabei mit Digitalminister Volker Wissing von der FDP, der sich für innovationsfreundliche Regeln aussprach.
Ein Ahnenschädel der Maori wird aus dem Museum Wiesbaden nach Neuseeland überführt. Zuvor gab es in dem Museum heute eine rituelle Zeremonie. Dabei nahm eine Delegation des staatlichen neuseeländischen Rückführungsprogramms den mumifizierten Kopf, einen Toi Moko, entgegen. Der tätowierte Ahnenschädel war Anfang des 19. Jahrhunderts in die naturkundliche Sammlung des Museums gelangt. Die Umstände sind nach Angaben des Hauses unklar. Wissenschaftler wollen in Neuseeland weiter erforschen, woher genau der Toi Moko stammt. Er soll, wenn möglich, seiner Herkunftsgemeinschaft zurückgegeben werden. Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar hat eine Goethe-Büste erworben, von der bisher nur 4 Exemplare bekannt sind. Der Bronzekopf zeige das Bildnis des etwa 60-jährigen Dichters, teilte die Klassikstiftung Weimar mit. Das Werk stammt demnach aus englischem Privatbesitz, lässt sich aber auf das jüdische Sammlerehepaar Olga und Paul Hirsch aus Frankfurt am Main zurückführen. Sie engagierten sich für die Pflege des Goethe-Hauses in Frankfurt. 1936 wurde das Ehepaar Hirsch zur Emigration nach England gezwungen. Den größten Teil der Sammlungen habe das Ehepaar zuvor überführen können, hieß es, darunter auch die Goethe-Büste. Das Pariser Louvre-Museum bringt 16 ukrainische Kunstwerke bei sich unter, um sie vor dem Krieg zu schützen. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden die Objekte über Polen und Deutschland in die französische Hauptstadt transportiert. Auch 5 byzantinische Ikonen aus Kiew gehören dazu. Sie werden vom 14. Juni an im Louvre ausgestellt. Die übrigen 11 Kunstwerke sollen im Depot gelagert werden. Alle Stücke stammen aus dem Museum der westlichen und orientalischen Kunst in Kiew.
Die Süddeutsche Zeitung und der NDR haben am vergangenen Freitag von schweren Vorwürfen berichtet, die mehrere Frauen gegen Till Lindemann erhoben haben, den Frontmann der Rockband Rammstein. Sexuelle Übergriffe bei Konzerten, auf den Aftershow-Partys, das Anlocken von jungen Frauen am Rande der Bühne im Bereich Row Zero, hochprozentiger Alkohol, um Frauen willenlos zu machen, fast täglich gibt es neue Vorwürfe und die ersten Vorwürfe, die sind bereits am 25. Mai bekannt geworden. Erst jetzt hat die Band Anwälte eingeschaltet, um die Vorwürfe prüfen zu lassen. 4 Konzerte wird Rammstein im Rahmen ihrer Europastadion-Tournee jetzt in München geben. 240.000 Fans wollen die international erfolgreichste deutsche Band mit 20 Millionen verkauften Platten erleben. Und am Abend also das erste Konzert, das Susanne Lettenbauer erlebt hat. Sie ist jetzt am Telefon. Frau Lettenbauer, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus München.
Jeder, der heute Abend in das Rammstein-Konzert gegangen ist, der kennt die Vorgeschichte, der kennt die Vorwürfe, die ja auch glaubhaft klingen, aber natürlich keine Beweise sind. In welcher Stimmung haben Sie denn die Fans angetroffen?
Ja, heute so gegen 15.30 Uhr ging es ja los. Da sind die Eingänge geöffnet worden. Sind ja 60.000 Menschen erwartet worden. Die sind auch alle meines Wissens, also soweit ich das jetzt auch gesehen habe, sind die auch alle gekommen. Es war ja viel diskutiert worden, ne, ob dann Tickets irgendwie verkauft werden, noch über Fansale oder ob dann einfach weniger kommen oder so. Aber die Sitze waren einfach alle belegt. Es war eine sehr entspannte Stimmung. Man hat ja dann schon erwartet, dass irgendwie die Leute sich da zumindest auch irgendwie so ein bisschen vorsichtig äußern oder zurückhaltend wären oder so. Aber die meisten, also die ich jetzt gesprochen habe, die haben auch gesagt, ja, nee, das ist, wir wollen den nicht vorverurteilen. Es gibt noch keinerlei Ermittlungen, es gibt da auch noch keinerlei Beweise dafür und es sind jetzt im Prinzip ja nur dann, also was ist nur, aber es sind ja dann die Frauen, die sich geäußert haben, aber die wollten jetzt nichts auf ihren Till Lindemann kommen lassen oder auch auf die Band. Also die haben sich alle sehr drauf gefreut, die ich gesprochen habe. Also viele kamen auch aus zum Beispiel aus Stuttgart, aus Günzburg, also auch aus Thüringen zum Beispiel, aus Salzburg oder auch aus Österreich eben, weil das eben das einzige oder die einzigen Konzerte jetzt, die 4 bis Sonntag im süddeutschen Raum sind. Also bevor es dann nach Berlin geht im Juli. Und genau, also die ich gesprochen habe, die haben dann einfach gesagt, nee, wir können da gerne mal jetzt gleich reinhören. Die haben gesagt, nee, wir wollen ihn nicht vorverurteilen und wir hören uns das erstmal an.
Ich glaube, keiner wird gezwungen, keiner wird prostituiert, keiner wird irgendwie, finde ich.
Wenn man hier eingeladen wird, dann weiß man, was auf einen zukommt. Drogen und Sex. Drogen und Sex kommt auf einen zu. Und wenn man dann sagt, okay, hey, wir wurden total überrascht.
Das glaube ich nicht.
Das ist einfach an den Haaren herbeigezogen.
Ja, wir finden die Musik einfach cool. Und was da geschieht gerade mit den Frauen, das finde ich einfach nur lächerlich. Weil wenn ich da vorne stehe, weiß ich als Frau, warum ich da stehe. Das ist,
Wenn man so eine Einladung wahrnimmt, dann macht man das ja auch nicht ohne Hintergrund, oder?
Nein, das System ist immer das Gleiche. Und man kann ja Nein oder Ja sagen. Wenn man Ja sagt, dann macht man es da bewusst und weiß genau, was daran ranhängt an Konsequenzen. Dann ist man selber schuld, wenn man Ja sagt. Und alle über 18, alle geschäftsfähig, freie Willensbildung. Da muss man zu anderen Entscheidungen selber klarkommen und nicht auf andere abschieben.
Ich weiß auch nicht. Also wenn es wirklich so ist, dann ist natürlich scheiße. Auf jeden Fall. Und da muss man was dagegen machen. Aber
hoffentlich.
Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist das eine, dann ist halt schon ziemlich hart in der Dreckzoge, wäre deswegen.
Und das ist für Sie auch recht offen dann. Finde ich ja spannend.
Also ich bin da sehr offen dafür, ja klar. Also wenn es so ist, dann ist natürlich unterste Schublade. Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist sowas halt auch nicht ganz richtig, sage ich mal, dass man so hart gegen ihn feuert.
Also man hört schon, wie das Publikum dann auch, also wie die Zuhörer von heute, wie die dann schon auch teilweise gespalten sind. Also ich habe auch noch mal eine junge Frau getroffen, die gesagt hat, ja, das darf man alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber es ist eben noch nichts bewiesen und deswegen kann man da auch jetzt nicht von vornherein einfach sagen, man geht da nicht hin. Oder die meisten, die hatten eben das Ticket auch schon seit einem Jahr und haben gesagt, nee, jetzt gucken wir uns das erstmal an und lassen uns da überraschen. Oder auch, was der Mann eben da gesagt hat, dass man, es wäre wirklich nicht gut, wenn dem so wäre. Wenn das also passiert wäre, dieses System, was ja jetzt Till Lindemann und Rammstein vorgeworfen wird. Aber kann man jetzt noch nicht sagen und deswegen wäre das auch eine Vorverurteilung.
Dann wurde ja viel auch über die Row Zero geredet, also diesen Bereich in der Nähe der Bühne, die es nicht geben sollte jetzt in München, genauso wenig wie auch diese Aftershow-Party. War das tatsächlich eingestellt, also gab es das nicht?
Natürlich, also was jetzt eine Aftershow-Party angeht, das können wir und das können auch wahrscheinlich die Polizei, die jetzt mit ganz normalen Kräften da war, das kann man natürlich nicht schauen. Also er wird ja jetzt im Bayerischen Hof, fahren die Musiker ja jetzt und was da passiert, das weiß man einfach nicht. Bühne, unter der Bühne, also das, was ja auch dann jetzt von einer Bloggerin da auch beschrieben wurde, diesen Raum unter der Bühne, das hat man natürlich jetzt auch nicht gesehen. Aber was ich erstaunlich fand und auch ein bisschen verwunderlich war, dass die Feuerzone komplett belegt war. Also das ist nochmal so, also quasi die eine Row Zero, wo eigentlich normalerweise wirklich nur die ganz großen Fans reingelassen werden. Und dann gibt es eben noch diese Row, so wurde mir es erzählt, Row Zero Zero. Also die kommt nochmal davor und ich habe dann auch gefragt, naja, also die Feuerzone war ja eigentlich auch nicht mehr erlaubt. Ja. Also da hat man das Gefühl gehabt, dass da ist nicht viel passiert. Auch den Safe Space habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der ausgesehen haben soll. Ich habe dann auch mal die Ordner gefragt, Sicherheitskräfte, also wo ist denn hier der Safe Space, wenn ich mal irgendwie... wüssten sie jetzt auch gerade nicht.
Hat sich denn...
Das ist ein bisschen schwierig, ne?
Hat sich denn an der Show etwas geändert, Frau Lettenbauer? Sie haben sich ja das Konzert auch von Vilnius auf einem Video angeschaut. Hat denn Rammstein heute einfach sein Programm abgespult?
Ja, das, also mir sagten dann einige Fans, ja, würden sie immer so machen. Aber tatsächlich ist es genau das Line-up, was auch in Vilnius lief. Also das sind relativ viele alte Songs, also weniger die ganz neuen, also von Zeit oder so. Da kommt natürlich Adieu zum Beispiel ganz brachial daher mit ganz viel Feuerfontänen, so wie man es auch gewohnt ist und so. Aber ansonsten, sie haben auch fast gar nichts gesagt. Also Till Lindemann hat irgendwann einmal so fast zum Schluss hat er gesagt, schön, dass ihr da seid. Aber ansonsten hätte man das ein bisschen reininterpretieren können, dass es irgendwie Vorwürfe gibt in die Interpretation seiner Lieder. Also zum Beispiel eben in Sonne oder Ich will zum Beispiel oder auch Ausländer. Da gibt es ja so einige Passagen, wo es dann heißt, ihr kennt mich, ich will, dass ihr mich versteht, zum Beispiel, ist einer so eine Zeile. Und die hat er natürlich, also hatte man das Gefühl, das hat er besonders betont. Ja, also das weiß ich jetzt nicht, wie es in Vilnius gelaufen ist, aber da gab es so einige Zeilen in seinen Songs, wo man das Gefühl hatte, die hat er jetzt ganz besonders nochmal hier auch für München und auch nochmal nach diesen ganzen Vorwürfen extra betont. Aber das ist natürlich... da kann man nicht sagen, dass er sich irgendwie geäußert hat zu den ganzen Vorwürfen. Also es gab auch keinerlei Zugabe oder so. Es war dann einfach Schluss nach dem letzten Haifisch. Das ist halt irgendwie auch eines der Lieder, auch nicht so wirklich der berühmtesten Lieder. Also das ist ein bisschen ausgeleppert und er hat das einfach so durchgezogen und auch recht mechanisch gewirkt auf der Bühne, wo ich das Gefühl hatte, er hätte natürlich noch was sagen sollen.
Das erste Deutschlandkonzert auf ihrer Europastadion-Tour, die Band Rammstein, nach den Vorwürfen gegen ihren Frontmann Till Lindemann. Susanne Lettenbauer live aus München. Dankeschön.
Bitte.
Es war der Höhepunkt des Kulturprojekts 1987 in Münster. Ein Gang durch die Stadt mit Kopfhörern, in dem man ungewöhnliche Geräusche und die suggestive Erzählstimme von Janet Cardiff hören konnte. Das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff und George Burse Miller realisiert seitdem immer wieder Installationen, die als interaktives, körperlich erfahrbares Kino-Theater-Konzert erlebbar sind. Jetzt zeigt das Basler Museum Tingeli einen Überblick über die Traumwelten von Cardiff und Miller unter dem Titel Dream Machines. Rudolf Schmitz ist in die interaktiven Träume eingetaucht.
Wer schon immer einmal einen Film-Soundtrack komponieren wollte, ist hier richtig. Einfach nur ans Mellotron setzen, eine Art Orgel, deren Tasten mit Klanghinweisen beschriftet sind wie kämpfende Katzen, streitende Möwen, weibliche Stimme oder Gesang. Und die Fantasie beginnt zu wuchern. Das Mellotron, eine Urform des Samplers, wurde bereits von den Beatles erfolgreich benutzt, um halluzinatorische Sequenzen in ihre Musik einzustreuen. Roland Wetzel, Kurator der Dream Machines von Janet Cardiff und George Burse Miller.
Es ist ein Theater der Illusionen eigentlich, das sie mit vielen Arbeiten triggern, also wo sie die Leute auch mitnehmen auf Kopfreisen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und wo eben auch eine wunderbare Koinzidenz ist zwischen dem Werk von Cardiff Miller und Tingeli, ist dieses theatrale Moment, das total zentral ist, auch eigentlich Bühnen zu schaffen, Illusionen zu schaffen, denen man begegnen kann auf ganz individuelle Art und Weise.
Und diese Bühnen sind oft ganz einfach und elementar. Ein alter Tisch zum Beispiel in der Mitte des abgedunkelten Raums, theatralisch in Szene gesetzt von einigen Deckenspots. Wer sich dem Tisch nähert und mit ausholenden Bewegungen über die Tischfläche wischt, entzündet ein Geräusch- und Stimmenmuster im ganzen Raum. Es kommt aus diversen an der Wand verteilten Lautsprechern.
I stood on the sidewalk, not able to move, staring at this photograph. This image that said it was understanding.
Well, we really like to create a space where the viewer can make their own decisions.
Wir schaffen Räume, in denen die Besucher ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir wünschen uns eine emotionale Antwort. Wir möchten sie gern einbeziehen. Und Sound umgeht den Intellekt, und deshalb lieben wir ihn so sehr. Die Besucher können mit den Werken spielen. Kunst kann magisch sein und zugleich Spaß machen.
Ziemlich magisch und zugleich mit hohem Spaßfaktor. Das charakterisiert auch die aus Spanplatten roh gezimmerte Hütte mit den zwei Fensteröffnungen, durch die eine merkwürdige Eremitenklause zu sehen ist. Darin Lautsprecher, Schallplattenspieler, unzählige Schallplatten in Regalen, ein Kronleuchter, ein paar Sessel. Offenbar der Rückzugsort eines Nostalgikers, der sich an alten Caruso-Platten berauscht. Leider, und zu diesem Schluss kommt man am Ende der Vorstellung, befindet sich die Hütte in der Nähe eines Bahngleises. Das Opernerlebnis wird schließlich vom nahenden Zug verschlungen. Täuscht der Eindruck oder haben Cardiff Miller tatsächlich ein nostalgisches Fable, lieben Dinge und Techniken aus der Nachkriegsvergangenheit? Dazu Janet Cardiff.
We are kind of romantics. I think one reason we like working with.
Wir sind Romantiker. Und obwohl wir eine Menge medialer Technologie verwenden, lieben wir Objekte aus der Vergangenheit. Sie haben eine Art Gedächtnis. Und solche Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle bei jeder Art von Erzählung. Und wenn Menschen Tönen begegnen, wird die Erinnerung anders stimuliert, als wenn sie ein Gemälde betrachten.
Theater, Film, Tanz, Choreografie, Literatur, das alles mischt sich in den Installationen und öffnet einen weiten Spielraum für Assoziationen. Und oft sind es die Besucher selbst, die zum choreografischen Element dieser Kunsträume werden. Wie dort, wo auf einer großen Tischfläche eine Menge von Lautsprechertrichtern versammelt ist, als wäre zu einem großen Gastmahl geladen. Die Bewegung der BesucherInnen, die neugierigen Annäherungen an den gedeckten Tisch, lösen dann entsprechende Musikimpulse aus. Kein Zweifel, das technologische Niveau all dieser Bewegungssteuerungen und Soundverknüpfungen ist hoch. In den besten Arbeiten von Janet Cardiff und George Burroughs Miller allerdings ist davon kaum etwas zu spüren, weil die Magie des Augenblicks, ausgelöst durch traumwandlerische Signale der Besucher, so überwältigend ist. Traummaschinen, der Titel der Basler Ausstellung, hört sich an wie ein seltsamer Widerspruch. Doch die Schau im Tanglin Museum löst ihn auf, animierend magisch.
Bis zum 24. September ist die Ausstellung zu sehen, Rudolf Schmitz berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Klaus Bukatzky.
Fronleichnam gehört zu den späten Festen im christlichen Kalender, eingeführt im Jahre 1247, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt und fragen uns natürlich, warum jetzt am Donnerstag nicht in allen Bundesländern Feiertag ist. Im preußischen Berlin etwa wird gearbeitet. Seit der Reformation erhielt das Fest Brisanz, weil Martin Luther es mit den Prozessionen, schreibt Karl-Heinz Göttert, ablehnte. Der emeritierte Germanistikprofessor beschreibt, wie der Fronleichnam zu Straßenkämpfen zwischen Katholiken und Protestanten führte. In Essen raubte 1845 ein übereifriger Protestant einem Katholiken die Fahne, worauf Prozessionsteilnehmer vors Rathaus zogen und die Fensterscheiben einschlugen. Das klingt alles wie längst weggeschmolzener Schnee von vorgestern. Aber Vorsicht, ruft uns Karl-Heinz Götter zu. Man muss nur an die in Köln geführte Diskussion erinnern, ob der Muezzin die Gläubigen zum Freitagsgebet in die Moschee rufen darf, mit nicht mehr als 60 Dezibel. Auch was jungen Männern blühen kann, die auf Berliner Straßen die Kippa tragen, taucht gelegentlich in Zeitungen auf. Aber auch wirklich Schönes taucht in den Zeitungen auf. Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel über die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, auch mit 120 Kulturveranstaltungen. In mehr als 30 Kultureinrichtungen können Interessierte Ausstellungen, Konzerte, Kunstausstellungen, Stadtführungen oder Theateraufführungen besuchen. Dann hoffen wir nur, dass der Berliner mit seiner berühmten Schnauze ausnahmsweise einmal ein guter Gastgeber ist und in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auf der Straße die Gäste mit geistiger und körperlicher Behinderung mal nicht ganz so ruppig behandelt. Es war, als hätten wir ein Kind ins Oval Office gesetzt, steht in der Welt über einen Politiker, der einst auf dem Präsidentenstuhl im amerikanischen Weißen Haus mit seinem Oval Office gesessen hat und den als ruppig zu bezeichnen wohl die allergrößte Verniedlichung wäre. Die Wahl von Donald Trump war wie eine Illustration meiner Warnung, dass eine jugendliche Gesellschaft kindisch werden kann, statt sich zu verjüngen, erklärt im Interview Robert Harrison. Die Kindlichkeit im Benehmen, in der Psychologie, im Temperament war offenkundig, natürlich auch politisch. Er hatte keine Ahnung, was er anstellte. Im Grunde hatte er kein Interesse an politischen Grundsätzen. Und was sagt der emeritierte Professor für Literatur an der Stanford University, Robert Harrison, zu Trumps Nachfolger Joe Biden? Er ist ein alter Fuchs. Allerdings erweckt er den Eindruck der Senilität. Er hatte schon immer einen Sprachfehler. Er spricht nebulös. Schon als er jünger war, redete er zu viel und kam nie zu seinem Punkt. Als er gewählt wurde, rechnete ich damit, dass er einfach die richtigen Leute ernennen und mehr ein Aushängeschild als ein echter Anführer sein würde. Ich habe mich getäuscht und er hat sich als hervorragender Präsident erwiesen. Dann hoffen wir das Beste, wenn es bei den Präsidentenwahlen im kommenden Jahr wieder zu einem Zweikampf zwischen Biden und Trump kommen sollte. Es gibt eine Art der Weisheit auch in jungen Menschen, macht uns Robert Harrison noch Mut, was die weitere Zukunft angeht. Sie haben Spiritualität, Verwunderung, Offenheit für das Geheimnis, sogar das Magische, Wissensdurst, Entdeckerfreude und werden hoffentlich mal gute US-Präsidenten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Klaus Bokatzky. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.